Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Ausgabe schauen wir auf die Formel-E-Saison 2025-26 voraus und beschäftigen uns mit allen 10 Teams sowie den dazugehörigen 20 Fahrern der anstehenden Saison. Wer gewinnt in Sao Paulo und was ist in der 11,9 Millionen Stadt zu beachten? Dies und viel mehr gibt's in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur Folge 383 des E-Pods. Und wir sind tatsächlich nicht mehr weit entfernt vom ersten Rennen, besser gesagt nur ein paar Tage. Wir sind also in der Race Week und diese Folge mache ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit Expertise von Tobi Würz von eformel.de. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Du wirst ja vor Ort sein in Sao Paulo in Brasilien. Warst du da schon mal? Und ich sage jetzt mal, wenn du noch nicht da warst, auf was freust du dich denn ganz speziell?
Tatsächlich bin ich noch nicht in Sao Paulo gewesen. Ich bin auch noch nicht in Brasilien oder Südamerika gewesen. Ist daher eine Premiere für mich. Worauf ich mich freue, ich bin leider nicht ganz so lange da, wie ich das sonst vorhabe. Es geht aufs Jahresende zu und ich kann mir nicht so viele Tage von meinem Hauptjob, den ich ja auch noch habe, freinehmen. Daher fliege ich am Donnerstagmorgen erst, sodass ich Donnerstagabend Ortszeit ankommen werde, Freitag, Samstag überwiegend dann an der Rennstrecke sein werde und vielleicht am Sonntag noch ein bisschen Zeit habe, Mr. Paulo anzusehen. Aber das wird tatsächlich überschaubar sein, von daher. Ich freue mich aber auf jeden Fall, dass die Saison endlich losgeht. Es wurde ja auch höchste Zeit, Luca. Die Saisonpause war schon ziemlich lang seit dem letzten Rennen in London, oder? Denkst du nicht?
Absolut, das fällt einem erst wieder auf, wenn das erste Rennen ansteht, wie lang dann doch diese Pause wirklich war. Wir haben ja dann Dezember und perfekt am Nikolaustag wird ja gefahren. Und bevor wir ganz speziell auf die Saison vorausblicken und detailliert uns mal jedes Team anschauen, schauen wir erstmal auf das, was passiert ist in den vergangenen Wochen und das machen wir wie immer im Newsüberblick.
Gute Herstellernachricht. Mahindra hat sich als Hersteller für die Gen 4-Ära der Formel E eingeschrieben und wird doch nicht zum Kundenteam werden.
Schlechte Herstellernachricht. Porsche hat zugegeben, beim Kostendeckel für die Saison 9 und 10 falsche Angaben in den eingereichten Dokumenten gemacht zu haben.
Gute Fahrernachricht. David Beckmann und Sam Bird bleiben der Formel E als offizielle Ersatzfahrer bei Porsche bzw. Nissan erhalten.
Und gute TV-Nachricht. DF1 überträgt auch die neue Formel E-Saison live und exklusiv im deutschen Free TV. Statt in Salzburg werden die Übertragungen nun in Unterföhring produziert. Und dann kommen wir nun zum heißesten Thema aus dem Paddock. Mahindra bleibt Hersteller. Das Thema Kundenteam ist damit in dem Sinne dann auch erstmal für die nächsten 4 Jahre vom Tisch. Damit sind 6 Hersteller in der nächsten Saison weiterhin am Start, nachdem sich Jaguar, Lola, Nissan, Porsche und Stellantis bereits vor geraumer Zeit zur Gen 4-Ära bekannt hatten, Tobi. Was bedeutet das jetzt speziell für Mahindra? Und können wir da in gewisser Weise was erwarten, dass man vielleicht auch Partnerteams bekommen werden?
Das ist nicht ganz unrealistisch. Ich meine, wir hatten ja in der letzten Episode schon drüber gesprochen, dass es wieder 12 Teams geben wird. Und da ist durchaus denkbar, dass wir ein Kundenteam für Mahindra dabei haben werden. Man muss allerdings sagen, dass der Zeitpunkt natürlich sehr, sehr spät kommt. Die anderen Hersteller haben sich schon vor längerer Zeit eingeschrieben und sollte es tatsächlich so sein, dass Mahindra erst jetzt mit der Entwicklung des Gen 4 Antriebsstrangs beginnt, dann sind sie extrem im Rückstand und werden in meinen Augen zu Saisonbeginn absolut chancenlos sein. Wir wissen ja, die anderen Hersteller sind vor 2 Wochen schon das erste Mal mit ihren Antrieben auf der Strecke gefahren. Aber kann natürlich auch sein, dass intern die Entscheidung beim Mahindra schon vor Monaten gefallen ist und man einfach nur bis jetzt abgewartet hat, um sie dann auch zu kommunizieren, also bekannt zu geben. Möglicherweise ist der Antrieb längst konstruiert worden und läuft aktuell irgendwo auf einem Prüfstand. Das wissen wir natürlich in keinster Weise, können das von hier ganz, ganz schwer beurteilen. Ich persönlich vermute, dass es in diese Richtung gehen wird, denn wie gesagt, wir haben noch ziemlich genau ein Jahr bis zum ersten Rennen und wenn die Ingenieure jetzt wirklich erst anfangen würden, das würde nie im Leben rechtzeitig fertig werden, dass man auch tatsächlich konkurrenzfähig ist. Von daher vermute ich, man ist schon längere Zeit dran, aber genau wissen wir es nicht. Wir wissen, Mahindra hat einen gewissen Rückstand bei der Entwicklung. Ob der noch aufzuholen ist, Luca, können wir aber überhaupt nicht beurteilen aus unserer Sicht, genau wie die Kundenteam-Thematik.
Aber dennoch muss man ja eigentlich sagen, es ist ja wieder ein guter Schritt oder beziehungsweise eine gute Meldung für die Formel E. Ich meine, weiterhin einen Hersteller wie Mahindra zu haben, der auch zum Beispiel in Indien sehr, sehr groß ist und sicherlich auch für den asiatischen Markt auf Perspektive weiterhin interessant bleiben wird, auch beim Thema Elektro, kann ich mir vorstellen, Tobi.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist ja gerade auch das neue SUV von Mahindra vorgestellt worden. Wundert euch nicht, wenn ihr davon nicht so viel mitbekommen habt. In Europa wird es das zumindest erstmal nicht geben. Aber auch in Indien ist das Thema Elektromobilität ein großes und Mahindra als großer indischer Hersteller ist da auch relativ stark vertreten auf dem Markt. Von daher ist es natürlich so, wir betrachten das Thema natürlich traditionell sehr stark aus europäischer Sicht. Aber Indien ist natürlich auch ein riesengroßer Markt, auch ein Kernmarkt, wo die Formel E auch wieder mit einem eigenen Rennen vertreten sein will. Von daher ist es für die Rennserie auf jeden Fall sehr wichtig, Mahindra auch weiterhin an Bord zu haben und sogar als Hersteller mit eigenem Antrieb.
Und dann blicken wir mal auf die Teams und auch die dazugehörigen Fahrer. 10 Teams, 20 Fahrer sind in dieser Saison mit dabei. Keine Frau. Das muss man auch dazu sagen. Das hatten wir ja auch schon mal in gewissen Saisons anders. Aber Tobi, ich denke mal, wir gehen mal der WM entsprechend nach.
Ja, fangen wir dann mit dem amtierenden Teamweltmeister an. Bei Porsche ist Nico Müller neu dabei. Er ersetzt Antonio Felix da Costa und ist Teamkollege von Pascal Wehrlein. Ich glaube, da müssen wir an der Stelle nicht so viel sagen. Starkes Team in der vergangenen Saison gewesen, hat den Teamtitel geholt und ich glaube, da haben auch durchaus wieder ein Team, was in der kommenden Saison mit um Platz 1 kämpfen wird, Luca, genau wie den amtierenden Vizemeister, oder?
Absolut. Auch da eine kleine Änderung in Anführungszeichen, obwohl so klein ist sie ja nicht, denn sie haben Antonio Felix da Costa verpflichtet, nämlich das Jaguar-Team, Mitch Evans und Antonio Felix da Costa. Mitch Evans geht in sein letztes Vertragsjahr, ob er mit Jaguar weitermachen wird, ist noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Auch ihm könnten wir dann nächste Saison woanders sehen, aber das Team Jaguar hat ja in gewisser Weise was aufzuholen. In der letzten Saison stark angefangen mit dem Sieg in Sao Paulo, mit Mitch Evans zur Mitte, wurde es dann etwas schwächer, hinten raus hingegen deutlich aufgeholt und damit sich auch den Vize-WM-Titel der Teams gesichert. Und muss man sagen, haben sie sich ja auch noch gegen ein sehr, sehr starkes Team gesetzt, was ja letztes Jahr noch den WM-Titel holen könnte. Also in der letzten Saison mit Oliver Rowland, Tobi.
Genau, Nissan, lange Zeit mit Porsche im WM-Kampf gewesen. Gegen Saisonende ließ die Form ein bisschen nach, sodass Jaguar am Ende dank vieler starker Ergebnisse gerade in Berlin und London vorbeigehen konnte. Am Ende Dritter der Teamweltmeisterschaft. Aber du sagtest es schon, Oliver Rowland hat in Berlin schon die Fahrerweltmeisterschaft klargemacht. Sein Teamkollege bleibt Norman Nato, damit Nissan als eines der ganz wenigen Teams mit einem unveränderten Fahrerline-up. Und auch da sehe ich durchaus Chancen wieder um die WM zu kämpfen, insbesondere wenn Norman Nato seine Form so ein bisschen stabilisieren kann und häufiger mit um die Spitzenplätze kämpfen kann, wie das Beispiel in Miami der Fall war. Auf Platz 4 ein Team, das ebenfalls unverändert bleibt, Luca.
Ja, und letzte Saison in gewisser Weise auch eine gewisse Konstanz ausgestrahlt hat. Das Team Mahindra mit Platz 8 und 9. Nick de Vries Platz 8 in der Fahrermeisterschaft und Platz 9 für Edo Mortara. Und das sorgte dann eben für das viertstärkste Team der vergangenen Saison. Auch hier ist man unverändert in die, oder geht man in die neue Saison hinein. Und ich denke mal, je nachdem können wir auch wieder mit den beiden konstanten Fahrern mit sehr viel Punkte auch in der Teamwertung rechnen. Hingegen ist es bei DS Penske, Tobi, auch wieder etwas anders.
Ja, bei DS Penske gibt es eine Änderung, aber nichtsdestotrotz auch hier rechnen wir mit sehr vielen Punkten, die beiden Fahrer einfahren werden. Max Günther bleibt beim Team, hat in der abgelaufenen Saison ja 2 Rennen gewinnen können und bekommt einen neuen Teamkollegen, den Shootingstar der Formel E, Taylor Barnard. der nach dem Aus des McLaren-Teams vertraglos war. Der hat bei DS Penske unterschrieben, wird neuer Teamkollege von Günther und in der vergangenen Saison WM-Vierter geworden mit 5 Podestplätzen. Und da dürfte auch in der kommenden Saison einiges drin sein. Ich habe in Valencia schon mit ihm gesprochen und er hat gesagt, ganz klar, sein Ziel ist der erste Formel-E-Sieg, damit er ausgerechnet seinen neuen Teamkollegen ablöst als jüngster Rennsieger aller Zeiten. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu, genau wie DS Penske viel zuzutrauen ist. Ähnlich, denke ich mal, ist aber auch dem nächsten Team viel zuzutrauen, Luca.
Absolut, Jack Dennis und auch Felipe Drugovic beim Team Andretti. Mit Porsche-Antrieb ist man ja auch weiterhin unterwegs. Fand ich letzte Saison potenziell wieder als WM-Kandidat, aber irgendwie war das wie in Saison 10 auch. Am Ende hat es dann mit der Luft nicht gereicht, auch bei Jack Dennis. Deswegen sind wir mal gespannt, ob das in Saison 12 sich anders darstellt. Ich meine, dass Jack Dennis ja Titelpotenzial hat, das haben wir ja auf jeden Fall in seiner Meisterschaftssaison gesehen und ist ja ein Titelträger im nächsten Team mit vertreten.
Genau, da reden wir über Envision Racing. Sebastian Buemi hat auch für die kommende Saison unterschrieben, bleibt beim Team, hat in der abgelaufenen Saison ja auch in Monaco gewonnen. Er bekommt einen neuen Teamkollegen, den früheren Jaguar-Test- und Ersatzfahrer Joel Eriksson, wo wir das Thema Jaguar hatten. Envision startet mit Jaguar-Antrieben. Die hatten ja ihre Probleme in der abgelaufenen Saison, gerade zu Saisonbeginn und Saisonmitte. Am Ende war Jaguar dann ziemlich stark. Nicht nur das Werksteam, auch das Kundenteam hat noch einige Punkte geholt. Unter anderem, ich hatte es eben gesagt, den Sieg von Buemi in Monaco. Daher, auch da können wir mit einigem rechnen und mit besonders viel rechnen können wir, glaube ich, beim nächsten Team, Luca.
Absolut neu formiert, nicht mehr Maserati, sondern Citroën steht drauf für die neue Saison und das auch mit einem komplett neuen Driver-Lineup. Nick Cassidy und Jean-Éric Vergne werden für das Team dann an dem Start gehen. Citroën, wie gesagt, jetzt die neue Marke im Feld der Formel E. Und du hast es gesagt, man kann sicherlich von Nick Cassidy und Jean-Éric Vergne einiges erwarten. Jean-Éric Vergne ist ja auch Mr. Konstanz der letzten Jahre gewesen und Nick Cassidy, je nachdem, wie sich Citroën in der ersten Saison anstellt, vielleicht ja auch ein Kandidat für den erweiterten WM-Favoritenkreis. Ich denke mal, für Cupra Kiro geht es zwar nicht um den WM-Titel, aber ich denke, Tobi, aufgrund der letzten Saison, je nachdem, wieder um Rennsiege.
Ja, das auf jeden Fall, besonders für Dan Ticktum. Wir erinnern uns zurück in London, seine erste Pole-Position geholt. Dann hat er in Jakarta sein erstes Rennen gewonnen. Zuvor hat er bereits zum ersten Mal auf dem Podium gestanden. Das war eine richtig starke Saison von Ticktum. Und er bekommt einen neuen Teamkollegen anstelle von David Beckmann, wird hier der Spanier Pepe Marti starten. Auch ein richtig starker Fahrer in den Formel-Nachwuchsserien gewesen, unter anderem in der Formel 2. Da können wir auch einiges erwarten, obwohl wir wissen natürlich bei Fahrern, die neu in die Formel E kommen, muss man ihnen ein bisschen Zeit zum Lernen geben. Und ich glaube, da sind wir dann auch beim nächsten und beim letzten Team, Luca. Da gibt's einen Fahrer, der jetzt in seine zweite Saison geht. Erzähl mal ein bisschen mehr über Lola Yamaha Abt.
Ja, der eine hat schon sehr viel Zeit in der Formel E verbracht, nämlich Lucas Di Grassi, und der eine muss in gewisser Weise vielleicht noch diese Zeit bekommen, und das ist Zane Maloney. Letzte Saison 32 Punkte nur geholt als Team, davon muss man überlegen, waren ja 18 alleine aus dem Rennen von Miami. Hier stellt sich die Frage, wie sich das Team weiterentwickeln kann. Du hast es gesagt, Zane Maloney als einziger in der letzten Saison ohne Punkte die gesamte Saison beendet. Also ist die Frage, wie man mit ihm dann möglicherweise auch in dieser Saison umgeht, wie viel Potenzial er weiterhin noch entwickeln kann. Ich meine, das Team, das muss man ehrlicherweise auch sagen, gehört jetzt nicht zum erweiterten Favoritenkreis. Also man hat ja letzte Saison ja auch extrem gehadert eben mit diesem neuen Paket, aber wie sich das Team weiterentwickelt hat, werden wir sicherlich auch über Sao Paulo hinaus sehen können. Deswegen ist die Frage, ob das sich dann auch direkt abzeichnen kann beim ersten Rennwochenende. Und damit schauen wir voraus auf das Rennwochenende in Brasilien, damit auch auf Sao Paulo. Liegt im Südosten Brasiliens und ist die größte Stadt des Landes und einer der größten Metropolregionen der Welt. Auch mit großer Motorsporthistorie, seit 1972 ja Schauplatz des Brasilien Grand Prix. Ausnahmen gab es in 81 bis 89 vertreten gewesen, auch mit starken Piloten, mit Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Rubens Barrichello und auch auch in der Formel E unterwegs gewesen, Felipe Massa, darf man da nicht vergessen. Hingegen die Formel E noch in Anführungszeichen relativ neu in Brasilien, obwohl man ja jetzt auch schon zu einer der traditionsreicheren Strecken gehört. Man fährt durch das Sambodrom von Sao Paulo eine Runde, ist nicht ganz kurz, nämlich 2,933 Kilometer lang.
Genau, 11 Kurven hat die Strecke, ist eine relativ schnelle Strecke, haben einen Stop-and-Go-Charakter, wie wir das, glaube ich, in dieser Form bei keiner anderen Strecke haben. Also relativ lange Geraden, dann starke Bremszonen, Schikanen und dann geht's wieder auf die nächste Gerade. Von daher ist jetzt nicht unbedingt eine Strecke, die für schnelle Kurven bekannt ist, aber Stop-and-Go-Charakter, Stadtkurs-Charakter, wie schon viele Formel-E-Kurse seit Saison 1. Luca, lass uns aber doch mal die Favoritenfrage stellen. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach in Brasilien?
Ich gehe tatsächlich mal mit Nick Cassidy und damit würde auch das neue Team Citroën mit dem ersten Rennen und auch direkt mit dem ersten Rennsieg punkten können. Letzte Saison ja mit dem heftigen Unfall ja auch mit Pascal Wehrlein beteiligt worden. Deshalb hat er für mich dort in Brasilien vielleicht noch eine Rechnung offen. Und ich denke mal, das wäre ja auch der perfekte Start für das neue Team Citroën in Brasilien. Hingegen hast du ja seinen alten Kumpan mit dabei, Tobi.
Ja, Luca, mein Tipp tatsächlich, Mitch Evans gewinnt sein zweites Rennen in Sao Paulo in Folge. Da war er ja traditionell schon immer stark, hat in der vergangenen Saison ein bisschen überraschend von Startplatz 22 aus gewonnen. Das wird er es gar nicht tun können, weil 22 Autos haben wir gar nicht mehr. Aber ich tippe trotzdem, dass Mitch Evans erneut in Sao Paulo gewinnen wird. Kommen wir dann mal zur zweiten Favoritenfrage. Wir machen ja nicht nur die Sao Paulo-Vorschau, sondern auch die Saisonvorschau. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach die Weltmeisterschaft, wenn unsere Hörerinnen und Hörer es noch nicht im Artikel bei eformel.de gelesen haben sollten?
Genau, das ist ein guter Hinweis dazu. Dann natürlich auch reinklicken bei eformel.de. Die Tipps der Redaktion. Einige interessante Thesen und auch Einschätzungen dabei. Auf jeden Fall interessant auch mal für euch reinzuschauen. Mein Bild hat ergeben, dass ich einfach mal gesagt habe, komm, Taylor Barnard ist diese Saison mal dran. Als Titelträger würde dann dadurch ja der jüngste Titelträger der Formel E sein. Und dass er das Potenzial dazu hat, hat er auf jeden Fall schon bewiesen. Letzte Saison hat er schon gezeigt, dass er eine komplette Saison ja auch stark fahren kann. Also, dass auch nicht ein One-Hit-Wonder war, was er dann in der Verletzungsvertretung für Sam Bird damals bei McLaren gemacht hat. Sondern es fehlt im Endeffekt nur ein Rennsieg. Das müsste er dann diese Saison auf jeden Fall erreichen und vielleicht ein bisschen mehr Konstanz, denn das hat dann vielleicht punktetechnisch ja auch in Richtung Podium der letzten Saison, was das Thema Fahrer-WM angeht, ja auch noch in gewisser Weise gefehlt, aber ich traue ihm das durchaus zu. Das ist vielleicht ein Hot-Take, aber ich weiß gar nicht, ob der so hot ist, Tobi. Dein WM-Titelträger diese Saison ist wer?
Ich tippe auf Pascal Wehrlein. Hintergrund ist, dass Wehrlein ja in der vorletzten Saison Weltmeister wurde, in der vergangenen Saison lange um den WM-Titel gekämpft hat. Und außer ihm und Oliver Rowland sind alle Fahrer, die die Top 6 in der Fahrer-WM abgeschlossen haben, bei einem anderen Team. Und ich glaube, dass so ein Teamwechsel nicht ganz spurlos an einem vorübergeht. Das heißt, die Fahrer, die das Team gewechselt haben, die brauchen einfach ein bisschen, um sich an die neuen Abläufe im Team zu gewöhnen, um mit dem Renningenieur klarzukommen. Und daher sind in meinen Augen Oliver Rowland und Pascal Wehrlein favorisiert. Und ich tippe einfach, dass Porsche die Reifenprobleme, die sie bei manchen Rennen in der abgelaufenen Saison im Rennen hatten, in den Griff bekommen werden und dann Pascal Wehrlein seinen zweiten WM-Titel feiern wird. Wenn ihr, lieber Hörerinnen und Hörer, aber anderer Meinung seid, könnt ihr auch in dieser Saison wieder bei unserem Tippspiel teilnehmen und es uns zeigen, dass ihr es besser wisst. Unter www.kicktipp.de/formel-e könnt ihr teilnehmen. Meldet euch an, gebt eure Tipps ab und wenn ihr Glück habt und gut tippt, dann werdet ihr auch hier im E-Pod erwähnt.
Und dann kommen wir zu dem Essentiellen für so ein Rennwochenende, nämlich der Zeitplan und TV. Aufgrund der Zeitverschiebung haben wir ja doch etwas später Racing, Tobi, aber du klärst uns auf, wann und wie denn gefahren wird an diesem Wochenende.
Genau, das erste freie Training, das ist traditionell schon fast am Freitag. Da haben wir 40 Minuten Action, beginnend um 20.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das zweite freie Training vor Ort ist relativ früh, 7.30 Uhr Ortszeit. Das ist bei uns 11.30 Uhr, also nach dem etwas späteren Frühstück, kann man so sagen. Das Qualifying mit anschließenden Duellphase gibt es ab 13.40 Uhr mit einem leicht anderen Format, das hatten wir ja schon besprochen. Die Gruppenphase etwas kürzer, die Pausen zwischen den Duellen werden ebenfalls kürzer sein, sodass das Ganze etwas kompakter sein wird. Und das Rennen über 30 Runden startet am Samstag kurz nach 18 Uhr. Und Luca, die große Frage, wo kann man denn die Sessions verfolgen?
Ja, da machen wir es zumindest beim freien Training relativ einfach. Da hat sich nichts geändert, nämlich die freien Trainings gibt's weiterhin immer live zu sehen im Livestream auf eformel.de. Hingegen ist es dann, was das Thema Qualifying und Rennen angeht, schon etwas schwieriger. Dort ist die Lage dann doch weiterhin immer noch etwas diffus, da sich aufgrund unserer Aufnahmesituation am Montag sich noch nicht alles klar gestaltet. Deswegen informieren wir euch sicherlich auch auf der Seite eformel.de noch, wie sich weitere Übertragungssituationen klären werden. Klar ist jedoch, DF1 überträgt alle 17 Rennen in dieser Saison und vermutlich auch das Qualifying wieder live im Free TV. Hingegen wird anstatt in Salzburg in Unterföhring produziert. Außerdem wird die Bild über ihre Plattform Live-Content, so wie sie es beschrieben haben, anbieten. In welcher Form ist uns bislang aber noch nicht im Detail bekannt. Über Österreich können wir an dieser Stelle leider noch gar nichts sagen. Servus TV hat jedoch keinen Vertrag für die neue Saison unterschrieben. Aus sicherer Quelle wissen wir, dass es am Montag, als wir aufgezeichnet haben, also 5 Tage vor dem Rennen, noch keine finale Entscheidung über einen Übertragungspartner in Österreich gibt. In der Schweiz soll Bluesport das Signal von DF1 weiterhin übertragen, also für euch in der Schweiz ändert sich nichts. Auch im Pay-TV ändern tut sich nichts, was das Thema Eurosport angeht. Dort bleibt Eurosport 2 und Discovery Plus weiterhin im Programm. DAZN fliegt in dieser Saison hingegen komplett raus.
Wie immer gibt es natürlich auch jede Session im Formel E Live-Ticker zu verfolgen auf www.e-formel.de.
Und im Teleskop blicken wir diesmal auf das Thema Kostendeckel.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Schlechte Nachrichten für Porsche. Die FIA hat bekannt gegeben, dass der Hersteller und nicht das Team, das ist ganz wichtig, prozessuale Verstöße gegen die Regelungen des Kostendeckels begangen hat. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass Porsche den Kostendeckel nicht überschritten hat, also nicht zu viel Geld ausgegeben hat, sondern es wurden lediglich Kosten falsch angegeben und verbucht, was dazu geführt hat, dass die bei der FIA eingereichten Dokumente für die Saisons 9 und 10, also die ersten beiden Jahre der Gen 3-Ära, teilweise nicht korrekt waren. Porsche zeigte sich jedoch jederzeit kooperativ, zudem war es das allererste Mal, dass die Hersteller der Formel E überhaupt diese Dokumente einreichen mussten. Daher gibt es auch keine sportliche Strafe für Porsche, sondern nur eine Geldbuße. 50.000 Euro muss der Hersteller bezahlen, weitere 100.000 Euro wurden für die nächsten 4 Berichtszeiträume auf Bewährung verhängt. Luca, so ein buchhalterischer Fehler kann passieren, sollte aber natürlich nicht passieren. Aber ist auch kein so großes Vergehen, dass eine besonders große Strafe gerechtfertigt wäre, oder?
Na, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man sich schon in dem Sinne schuldig zeigt, dann ist es ja gut, also dass man das überhaupt so öffentlich gemacht hat. Deswegen hat man sich ja auch vorbildlich gezeigt. Und damit finde ich es absolut okay, dass man sagt, okay, Strafe muss sein. Aber man kann es ja, wie man es auch hier gehandhabt hat, in Minimalmaße handeln. Also von daher finde ich es absolut korrekt, dass es da zumindest auch keine sportliche Strafe gibt. Also haben wir sicherlich auch schon mal in anderen Bezügen, vielleicht nicht unbedingt des Kostendeckels, aber auch woanders mal gesehen, wo man vielleicht auch bei offensichtlichen Dingen nicht so transparent war. Deswegen hat Porsche da aus meiner Sicht sehr gut gehandelt. Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Im Endeffekt alles richtig gemacht. Gut, dass Sachen falsch verbucht, falsch angegeben wurden. Kann passieren, wie gesagt. War das erste Mal, dass dieses, wie man hört, relativ komplizierte Prozedere durchgeführt werden musste und dass da auch schon mal Sachen nicht hundertprozentig richtig laufen, kann passieren. Gerade bei so einem riesengroßen Unternehmen wie Porsche, wo man natürlich bedenken muss, dass da natürlich auch sehr viel mehr Mitarbeiter, Abteilungen und so weiter beteiligt sind, als vielleicht bei einem etwas kleineren Hersteller, der ausschließlich in der Formel E aktiv ist.
Und dann kommen wir auch in dieser Folge zu unserem Grid Dummies Quiz. 3 Fragen, 3 schnelle Antworten nicht, aber 3 Antworten zu den jeweiligen Fragen. Unser Quiz-Champion Tobi Wirtz darf natürlich immer mit der ersten Frage anfangen.
Ja, Luca, meine Fragen drehen sich jetzt natürlich um Sao Paulo. Daher meine erste Frage. Noch kein Pole-Setter konnte ein Formel-E-Rennen in der Stadt gewinnen. Welches war denn das beste Ergebnis, das ein Fahrer von Startplatz 1 hier erzielt hat?
Boah, gute Frage. Gut, letztes Jahr Pascal Wehrlein, der ist ja sogar komplett ausgefallen. Wenn das beste Ergebnis wäre, wäre ein bisschen sehr dramatisch. Ich hätte jetzt mal gesagt, Podium vielleicht Platz 3.
Nah dran tatsächlich war es Pascal Wehrlein in der vorletzten Saison. Da hat er von der Pole Position aus am Ende Platz 4 erzielt. War nah dran, aber leider nicht richtig. Daher bleibt es beim 0:0.
Gut, dann komme ich mal zu meiner ersten Frage und beschäftige mich auch mit Saisonauftakten. Und da hatten wir auch mal Doubleheader. Und ich blicke mal ins Jahr 2017 zurück, nämlich in Hongkong. Da frage ich dich, was sorgte denn beim Saisonauftakt damals in Hongkong für einen verzögerten Start und dem Einsatz des Safety Cars?
Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die Startampel nicht funktioniert hat. Da gab es irgendwelche elektrischen Probleme und deshalb blieb die Startampel aus, als es eigentlich losgehen sollte, und daher wurde hinter dem Safety Car gestartet.
Absolut korrekt. Offiziell hat man gesagt, aufgrund von massiven Funkproblemen hat die Startampel dann irgendwie nicht funktioniert. Auch schon am Vortag, nämlich am Samstag, haben die Piloten schon mit dem Funk und auch dem dazugehörigen Marshalling-System im Lenkrad zu kämpfen gehabt. Und das war eben der Grund für den verzögerten Start und dem Start hinter dem Safety Car dann im Jahr 2017. Das war ja das zweite Rennen, aber es war in gewisser Weise ja auch ein Saisonauftaktswochenende. Damit steht's 1:0 für dich.
Meine zweite Frage, Luca, dreht sich um den Saisonauftakt der vergangenen Saison. Da gab es in Sao Paulo nämlich zwei Besonderheiten, die in die Formel-E-Geschichtsbücher eingegangen sind. Kannst du mir denn sagen, welche beiden Besonderheiten das letzte Rennen in Brasilien hatte?
Jüngster Podiumsplatzierung durch Taylor Barnard mit McLaren.
Das ist richtig. Das ist der erste Punkt. Und der zweite?
Könnte ich jetzt echt raten, aber keine Ahnung.
Mitch Evans hat gewonnen von Startplatz 22, dem letzten Startplatz. Und er ist der erste und bislang einzige Fahrer, der vom letzten Startplatz aus ein Formel-E-Rennen gewonnen hat.
Okay, gut.
Taylor Barnard hast du aber korrekt genannt. Daher gebe ich einen halben Punkt, 1:0,5.
Dann komme ich zu meiner zweiten Frage und die bezieht sich auf Porsche, nämlich für Porsche war der Auftakt im letzten Saison ja ein kleiner Meilenstein, bleiben wir in gewisser Weise vielleicht auch zu geschichtsträchtigen Dingen, nämlich mit dem 23. Podium überholten die Stuttgarter damit welches Team?
Mercedes.
Absolut korrekt, damit die innerstädtische Meisterschaft in dem Sinne vorerst entschieden, ob Mercedes nochmal zurückkommt, ist ja eine andere Frage, aber damit haben sie den direkten Konkurrenten aus der Stadt hinter sich gelassen. Absolut korrekt und damit 2:0,5.
Luca, meine dritte Frage für dich. Für drei Formel-E-Fahrer ist Sao Paulo in der Vergangenheit kein gutes Pflaster gewesen. Sie sind hier bei allen drei Rennen gestartet, aber konnten noch keinen einzigen Punkt holen und werden auch in dieser Saison in Sao Paulo starten. Kannst du mir denn sagen, welche Fahrer das sind?
Drei Fahrer sind es.
Drei Fahrer sind alle drei Rennen gefahren und haben noch keinen Punkt geholt.
Hätte ich jetzt tatsächlich mal gesagt, Nico Müller?
Korrekt.
Boah, ich sag jetzt mal, der gehört eigentlich auch immer dazu, Norman Nato.
Ist auch richtig.
Boah, da bleibt ja eigentlich nicht mehr viel übrig. Dann sage ich jetzt mal Dan Ticktum.
Dan Ticktum wurde im letzten Jahr Achter. Der dritte Fahrer, der keinen Punkt geholt hat, ist Lucas Di Grassi. Aber ich wollte nur zwei von diesen drei Fahrern wissen. Die konntest du mir mit Nico Müller und Norman Nato beide nennen. Punkt für dich, damit steht es 1,5:2.
1,5:2, also nicht ganz abgeschlagen, je nachdem. Nämlich mit dem heftigen Crash im letzten Jahr im Rennen mit Nick Cassidy endete für Pascal Wehrlein ja auch eine große Serie an beendeten Rennen mit der Zielflagge. Wie viele hatte er ohne Ausfall bis dato dann bestritten?
Oh, das habe ich eben noch gelesen. Ich hatte das auch schon überlegt, dieselbe Frage zu stellen, aber hab's dann im Endeffekt verworfen. Ich glaube, sein letzter Ausfall war in Kapstadt gewesen. Also die Saison davor hat er also jedes Rennen tatsächlich beendet, auch wenn er, glaube ich, zweimal nicht in den Punkten war. Das sind 16. War Kapstadt Rennen 5 oder Rennen 4 der Saison? Also nochmal 11 oder 12 dazu. Ah, komm, ich sage, es sind 28.
Es wäre das 28. Rennen gewesen, wenn er ohne Crash durch Sao Paulo durchgekommen wäre, aber es waren tatsächlich 27 Zielankünfte in Folge. Das war der 28. Versuch, das Rennen mit der Zielflagge zu beenden. Hat leider nicht geklappt und damit leider auch kein Punkt für dich. Aber dennoch, hast du dieses Quiz gewonnen? Das stand ja eigentlich vor der Frage schon fest. Die Frage ist halt nur, ob du ohne Fehler hier aus diesem Quiz herausgehst. Aber 2 zu 1,5. Weiter entspannt und immer sehr, sehr gute Fragen, Tobi.
Ich kann auch nicht alles wissen. Sieht man auch immer mal wieder.
Und damit ihr alles wisst und gut informiert seid, auch über das Rennwochenende hinaus, könnt ihr das gerne tun auf den Social Media Kanälen von eformel.de. Das macht ihr am besten und unkompliziert ist es. Einfach, wenn ihr sowieso schon unterwegs seid, vielleicht auch hier diesen Podcast hört, auf eformel.de einfach auf dem Reiter Social Media reinzuschauen und dort sich die verschiedenen Kanäle anzuschauen. Wenn ihr dort noch nicht folgt, macht das gerne. Und das könnt ihr auch genauso machen wie das Abonnieren und Bewerten auf allen Podcast-Plattformen. Da freuen wir uns sehr, wenn es euch gefällt, wenn ihr mit 5 Sternen diesen Podcast bewertet. Und wenn es euch gefällt und vielleicht jemand diesen Podcast möglicherweise auch gerne hört, aber noch nicht weiß, dass es ihn gibt, gerne teilen. So, Tobi, dann sind wir jetzt eigentlich perfekt informiert für die kommende Saison. Du bist informiert, ich bin informiert. Für dich geht's auf die große Reise nach Brasilien. Freue ich mich sehr drauf, auf die Eindrücke dann in der nächsten Folge.
Ja, ich mich auch.
Und dann hören wir uns auch wieder zur nächsten Folge. Das heißt dann Analyse Sao Paulo. Das ist die 384. Folge und die erscheint dann auch wieder pünktlich in eurem Podcatcher. Ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, Tobi, und für deine, wie immer, sehr gute Expertise.
Gerne, Luca.
Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und begrüße euch dann gerne wieder zur nächsten Episode, dann mit der Analyse von Sao Paulo Ypres. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.
Ciao.